Willkommen zu einer neuen Folge im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin und wir spielen heute Bingo.
Der Utopia Podcast.
Naja, ein bisschen vielleicht. Ich spreche heute mit Jan Hegenberg, den man im Netz auch als der Graslutscher kennt. Unter diesem Namen betreibt er seit 2014 seinen Blog, auf dem er über pflanzliche Ernährung, die Mobilitätswende, die Energiewende und die Klimadebatte im Allgemeinen informiert. Mit dem Buch Klima-Bullshit-Bingo hat Jan vor kurzem seinen zweiten Bestseller veröffentlicht. Und wie man auch schon diesem Titel ablesen kann, steht Jan dafür, ernste Themen humorvoll abzubilden. Mal sehen, ob das stimmt.
Werbung. Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und hinterfragen ihren Konsum. Wie kann ich Plastik reduzieren? Unter welchen Bedingungen wurde meine Kleidung hergestellt? Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, ob eure Finanzen nachhaltig sind? Wenn ihr möchtet, dass auch euer Geld etwas Gutes bewirkt, dann seid ihr bei Oikokredit genau richtig. Die Genossenschaft Oikokredit finanziert mit dem Geld ihrer AnlegerInnen sozial ausgerichtete Unternehmen im globalen Süden. Zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Mikrofinanzinstitute oder Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wie ihr aus eurem Geld gutes Geld machen könnt, das erfahrt ihr auf gutesgeld.de. Werbung Ende.
Herzlich willkommen, Jan. Hi, wie geht's dir?
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, eigentlich ganz gut, wenn ich keine Nachrichten lese.
Sehr schön, sehr schön. Auf das Intro komme ich gleich zurück. Ich wollte dir noch eine andere Sache entgegenbringen. Ich habe mich eigentlich sehr auf unser Gespräch gefreut. Ich sage eigentlich, warum mir ist gekommen, wir müssten unser Gespräch eigentlich auf Chinesisch abhalten, weil China ist ja für ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und es ist doch eh alles vergeblich, was wir hier tun. Oder?
Ja, ganz genau. Also eigentlich kann ich auch allen empfehlen, ihren Kindern nicht Englisch, sondern Mandarin beizubringen. Alles andere bringt sowieso gar nichts. Nee, natürlich nicht. Also klar, ist natürlich legitim, mal darauf hinzuweisen, wie viel Emissionen in China entstehen. Da muss man aber immer, also wenn man das im Internet irgendwo liest, das bringt ja gar nichts, was wir machen, China, da muss man sich auch gerne mal eine Statistik angucken, wie viel die zubauen einfach, ne? Und das ist halt richtig krass. Also es gibt gerade so ein neues Ranking von so einer Visualisierungsseite. In China sind einfach aktuell 440 Gigawatt Windkraft installiert und jetzt zwei sind die USA mit 150, glaube ich, und dann kommen wir mit 70 und das ist sowas, ja klar, müssen wir schon irgendwie uns angucken, was die machen, aber da geht es glücklicherweise auch gerade in eine extrem gute Richtung.
Ja, ich habe jetzt quasi mit die Türöffnerfrage habe ich ein bisschen mit der Brechstange rübergeholt, um in das Prinzip deines Buches einzuführen, das Bullshit-Bingo. Letztlich ist das ja ein Stilmittel, um Argumente in Diskussionen, Argumente, die immer wieder kommen, die teils, nicht teils oder die Unsinn sind, die man widerlegen kann, kenntlich zu machen. Magst du noch mal ein bisschen mehr zu diesem Prinzip Bullshit-Bingo sagen und auch, wie du drauf gekommen bist, dieses jetzt mit dem Thema Klimaschutz zu verbinden?
Ja, natürlich, gerne. Also ein Bullshit-Bingo hat eigentlich so ein bisschen die Intention, wenn es zu irgendeinem Thema wirklich unglaublich viele unsinnige Aussagen gibt und man beschäftigt sich sehr viel damit und macht morgens den Rechner an und sieht gleich 5 davon, dann ist man natürlich versucht, das schon mal zu sammeln, um dem Gegenüber, der jetzt vielleicht mit dem Thema zum ersten Mal in Kontakt kommt, direkt zu signalisieren, hör mal, ich kenne mich damit nicht nur aus, ich weiß sogar schon, welche Gegenargumente jetzt kommen werden und ich habe sie auch schon widerlegt. Das soll einfach ein bisschen zeigen, okay, es gibt da einen gewissen Vorsprung an Beschäftigung mit dem Thema. Ich will gar nicht mit Wissen sagen, denn Wissen ist ja ein bisschen komplizierter. Und man soll es natürlich auch wirklich auf Punkte beziehen, die wirklich eindeutig sind. Ich habe jetzt in dem Buch nicht besprochen, keine Ahnung, sollten wir mehr Speicher oder mehr Stromübertragungsleitungen bauen, weil es da halt wirklich eine Diskussion in der Fachwelt gibt. Oder sollten wir, keine Ahnung, also das sind jetzt keine Dinge, wo ich irgendwie meine Meinung raushaue, sondern es sind wirklich Dinge, ja, da muss man eigentlich drüber reden. Und die blockieren einfach den Diskurs für die Dinge, über die wir wirklich reden sollten, denn davon gibt es noch eine ganze Menge. Es ist nicht so, dass wir Klimafuzzis schon überall komplett wissen, wie genau die Lösung aussieht.
Ja, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen, auf dem Cover, auf dem Buchcover abgebildet, ne, da sind 9 dieser Bullshit-Argumente. Das erste links oben, das was ich mir zurechtgelegt habe. Aber China darunter, dafür haben wir zu wenig Strom und eins weiter drunten. Aber heute hat es geschneit. Du wolltest eigentlich einsteigen mit der Nachrichtenlage. Ich denke, du spielst auch auf das Wetter an und die Wetterlage und das Hochwasser.
Ich habe es jetzt eigentlich ganz allgemein formuliert. Also ja, natürlich, das bedrückt mich natürlich auch. Ob das jetzt eine Überschwemmung ist oder Waldbrände oder eine Hitzewelle in Kanada, das finde ich alles bedrückend. Und wenn ich das lese, dann habe ich natürlich auch Sorgen. Ich habe aber, also das sind ja Nachrichten, da ist es ja sinnvoll, dass sie berichtet werden. Ich meinte eigentlich eher, wenn ich das Internet aufmache, dann ja, springen mir halt direkt Falschaussagen entgegen. Dann sehe ich nicht nur, dass da irgendwie gerade Tschechien und Polen unter Wasser sind, sondern da steht daneben eine Aussage vom, keine Ahnung, von irgendeinem Typen von der Welt, der uns erklärt, dass das aber überhaupt nichts mit dem Klima zu tun hätte. Und was weiß ich, irgendwelche Leute, die halt versuchen, immer noch Klimaschutz zu verzögern und uns irgendwie erzählen, das eine hätte mit dem anderen nichts zu tun. Und das finde ich halt super frustrierend, dass das auch 2024 noch so stark ist.
Ja, früher hat es auch geregnet, hört man oder liest man nicht allzu selten. Wie würdest du diesem Früher hat es auch geregnet sauber entgegnen?
Da kommt ein bisschen drauf an, welche Intentionen das Gegenüber hat. Wenn es darum geht zu sagen, ja, guck mal, es hat früher schon geregnet, also so nach dem Motto, es hat sich gar nichts geändert, da muss man halt eine Statistik auspacken. Das ist argumentativ immer ein bisschen blöd. Da muss man nämlich irgendwie voraussetzen, dass jemand ein Diagramm lesen kann, damit man ihm zeigen kann, hier guck mal, klar hat es früher schon geregnet, aber nicht so häufig, so heftig. Das ist halt der Punkt. Und ja, ist auch ein Fallstrick. Natürlich können wir jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass diese eine Überschwemmung es nicht auch gegeben hätte ohne 420 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre. Ein paar hätte es auch so gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt angestiegen. Und das Zweite, was da immer kommt, ist, dass viele Menschen glauben, oder ja, ihnen wurde weisgemacht, Klimaerwärmung bedeutet, es wird überall gleichmäßig immer heißer. Und da muss man halt auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, nein, dann wäre es halb so wild. Wenn es überall gleichmäßig ein bisschen wärmer werden würde, dann wären 1,5 Grad auch nicht ganz so tragisch. Das Problem ist, dass das chaotisch wird, dass es an manchen Orten sehr, sehr viel heißer wird und an anderen wird es sogar ein bisschen kälter. Da gibt es dann Kältewellen und anderswo wird es viel trockener und wieder anderswo wird es eben in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel nasser. Es wird einfach sehr viel extremer, das Wetter. Und das ist eigentlich was niemand wirklich wollen kann. Insbesondere Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, sollten sich überlegen, ob das die Zukunft ist, in der sie Ernten einfahren wollen.
Ich habe dich schon gefragt, die Intention hinter dem Buch, ne? Du gibst ja letztlich den Leuten, der Leserschaft quasi eine Anleitung, wie sie, wenn sie denn möchten, schlechten Argumenten gegenhalten können. Was würdest du sagen, steckt dahinter tatsächlich die Intention, liebe Leute, geht auf die sozialen Netzwerke, haltet entgegen? Oder ist es mehr für den, weiß ich nicht, das klischeehafte Bild ist der Stammtisch. Für was hast du dir das gedacht?
Ja, eigentlich für mehrere dieser Situationen. Also ich möchte jetzt niemanden ermutigen, extra in soziale Medien zu gehen, wenn er sie es noch nicht getan hat, weil es auch mit der menschlichen Psyche verschiedene Dinge anstellt, die ich nicht verantworten möchte. Aber es gibt ja eine Menge Leute, die sind da schon. Und die sind da jeden Tag und sind zunehmend frustriert, weil sie eigentlich da sind, um mit ein paar Bekannten Rezepte auszutauschen und machen ihre Startseite auf und werden von Desinformation halt bombardiert. Also von so ungeschickt auch, dass man sofort sieht. Und da kenne ich viele Leute, die ein bisschen verzweifelt sind, weil sie wissen, dass das Quatsch ist, was sie da lesen, aber es fällt ihnen schwer, da was entgegenzuhalten, weil es auch ungerecht ist, weil man halt sehr schnell, sehr effektiv, sehr viel Quatsch verbreiten kann und das Entgegnen, das Korrigieren davon erfordert viel mehr Arbeit und Energie, um das anständig zu machen. Und deswegen möchte ich für alle Leute, die sich da reinwagen und die das nicht einfach hinnehmen möchten, einfach eine kleine Hilfestellung, einfach irgendwas, denn mir geht es auch so. Ich bin auch versucht, dann jedes Mal einen 2 Seiten langen Text da reinzuschreiben, aber das bringt ja nichts. Aber ab und zu mal zumindest einen Fuß in die Tür bekommen und das nicht unwidersprochen irgendwo stehen lassen. Das ist, glaube ich, wichtig und auch für unser Seelenheil ist das, glaube ich, nicht schlecht.
Ja, Du meintest gerade trotzdem keine 2 Seiten lange Texte. Du selbst machst das ja ganz gerne. Ich habe erst gestern wieder einen Post von dir gesehen, wo du letztlich ein schlechtes Argument quasi seziert hast, auseinandergenommen hast. Wo nimmst du denn deine Motivation dazu her?
Tatsächlich muss ich zugeben, ich glaube, das ist oft Ärger. Ich glaube, meine wenn ich eine Therapie mache, dann wird wahrscheinlich Therapeutin als erstes sagen, das ist nicht gesund, was sie da machen. Viele Leute denken auch, ich hätte jetzt zu Hause so einen Flipchart, und dann hängen da so die Themen dran, die ich als nächstes bearbeite. Oft ist es so, dass alle Pläne umgeschmissen werden, weil ich morgens den PC anmache und was Unmögliches sehe und denke, okay, das kann jetzt nicht einfach so da stehen bleiben. Und ich weiß, das ist auch ein bisschen anmaßend, dass ich jetzt denke, okay, ich kann das irgendwie groß alleine ändern. Aber das ist ja auch so ein Motto von dem Bullshit-Bingo, dass man einfach, also die Grundidee war eigentlich, dass wenn man dann 5 Blödsinnsargumente gefunden hat online, dass man dann Bingo schreit, weil sie ja eben auf diesem 5x5-Feld genauso angeordnet sind. Das macht natürlich niemand wirklich. Aber es ist so, wenn ich das sehe, dann stelle ich mir sofort vor, wie viele Leute das jetzt gleichzeitig auch lesen und davon vielleicht in die Irre geführt werden. Und dann kann ich nicht schlafen, bevor ich nicht weiß, okay, zumindest gibt es irgendwo im Internet einen Ort, wo sie, wenn sie Glück haben und hinkommen, nochmal eine Gegenposition lesen können.
Ja, und du hast das in deiner vorherigen Antwort mit diesem nicht stehen lassen. Also die Absicht finde ich echt sehr löblich. Ich kann jetzt auch mal antworten aus der Rolle, aus der ich spreche, von einem aus der Rolle des Publishers. Also frei rausgesagt, wir tun uns da auch, es ist wirklich hart, wir tun uns schwer, die Masse an, nennen wir es in deiner Sprache, Bullshit-Argumente oder Argumenten, die gegen nicht mehr nur gegen die Sache gehen, die gehen manchmal auch gegen die Person, das ist schon klar, aber letztlich die der Diskussion eigentlich eindeutig schaden sollen, die ist so groß und am Ende ist das immer auch eine Ressourcenfrage, wie viel kann man denn da entgegenhalten?
Exakt.
Da hätte ich gerne jetzt auch bessere Antworten, als ich liefern kann, aber deshalb, ich habe mich auch wirklich gefreut, als ich gesehen habe, du schreibst dieses Buch und gibst den Leuten da was in die Hand. Ich habe auch gesehen im Vorfeld die Resonanz, bevor dein Buch rauskam, auf den entsprechenden Kanälen, die war auch schon echt positiv. Wie ist es denn jetzt so einen Monat, nachdem es rausgekommen ist?
Auch die ist immer noch gut. Es kommt natürlich darauf an, wo man guckt. Also auf Amazon sind natürlich immer die fest eingeplanten 1-Sterne-Rezensionen von irgendwelchen Leuten, wo ich stark davon ausgehe, dass sie das Buch noch nie in der Hand gehalten haben. Aber bislang ziemlich positiv. Es gab am Wochenende eine Rezension auch im Spiegel, die sehr, mich sehr gelobt hat und ich weiß nicht, ob viele Menschen jetzt auch den Anwendungsfall schon wirklich gemacht haben und irgendwas genommen haben und irgendwo reinkopiert. Das habe ich jetzt noch nicht irgendwo gesehen. Es ist ja auch eher so eine, wie soll ich sagen, man muss es natürlich auch nicht 1:1 irgendwo rausnehmen. Es soll eher so eine Inspiration sein, wie man Sachen vielleicht runterbrechen kann und welche Längen dafür gut sind, denn genau darum geht's, wie du gesagt hast, wir müssen unsere Zeit und unsere Energie auch irgendwie sinnvoll einplanen. Wenn wir alle, wie ich, morgens losrennen und einfach auf das springen, was am lautesten schreit, dann machen wir natürlich genau das, was die Leute wollen, die oft dahinter stehen und das orchestrieren und viel Zeit und Geld haben, um viele Menschen dafür zu bezahlen, genau das zu tun. Und ich hoffe, dass wir uns vielleicht auch so ein bisschen konsolidieren und dadurch ein paar Gegenstatements hochfähig machen.
Auf welchen Social-Media-Kanälen bist du denn inzwischen noch am liebsten unterwegs, wenn ich das überhaupt so formulieren kann? Ja, doch.
Ja, doch, kannst du. Manchmal bin ich auch wirklich sehr gerne auf Social Media, wenn dieser alte Spirit wieder zu spüren ist von vielen Leuten, die zusammenkommen und eigentlich an einer großen Idee arbeiten oder sich dazu austauschen, dass war eigentlich mal für mich so der große Anreiz daran. Da bin ich da gerne drauf gegangen, weil da waren viele Menschen, von denen ich auch was gelernt habe. Das war ganz am Anfang, war das bei Facebook auch so. Und dann war das bei Twitter auch eine ganze Zeit so, dass ich da einfach wahnsinnig viel gelernt habe. Also es war eine großartige Plattform, um über den Horizont so ein bisschen hinaus zu sehen. Ja, da bin ich jetzt echt nur noch, um irgendwelche Statements kurz mal abzulassen. Danach mache ich sofort die Kommentare zu und dann gehe ich wieder raus, weil es wirklich unerträglich geworden ist. Ich bin aktuell tatsächlich am liebsten auf LinkedIn, auch wenn das jetzt so ein Business-Ding eigentlich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass viele seriöse Leute von Twitter darüber gewechselt sind.
Ja, habe ich
Und
auch.
da, ja, da, das macht noch ganz gut Spaß, weil es auch ein höflicher Umgangston einfach ist. Da spreche ich mit Leuten, die komplett anderer Meinung sind als ich, aber so, wie man das halt machen kann, ohne dass man sich gleich irgendwie auseinandernimmt. Ich gucke mir tatsächlich ganz gerne ein paar Beiträge auf Instagram mittlerweile an, weil da auch mittlerweile ein bisschen Content kommt, der etwas tiefer geht als nur Katzenvideos und Leute, die sich beim Skateboardfahren irgendwie auf die Nase legen. Und was ich total vernachlässigt habe, ist Reddit irgendwie. Ich kriege andauernd, wenn ich Sachen suche, kriege ich super tolle Reddit-Threads dazu und lese dann drin und denke so, das ist fast ein bisschen wie Twitter früher. Ich war nur zu faul, mich anzumelden und habe auch große Angst, dass ich viel zu viel Zeit damit verbringe.
Ja, danke dir für den Einblick. Jetzt bist du schon über 10 Jahre auch Teil dieser, nennen wir es, Klimadebatte, die bis vor kurzem so richtig im Aufwind war. Jetzt gerade sieht es ein bisschen schlechter aus, ne? Thema Klima ist nicht mehr das Top-Thema öffentlich, auch nicht auf der politischen Agenda. Wie blickst du auf die Situation?
Ja, das ist ärgerlich, aber das war leider zu erwarten, weil Menschen super schlecht darin sind, sich mit mehreren Krisen gleichzeitig zu befassen. Also die meisten Menschen können nicht, vielleicht ist es uns auch nicht gegeben, das gut zu verarbeiten, dass wir an mehreren Fronten gleichzeitig aktuell irgendwie Probleme haben und die alle nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ich meine, das mache ich ja auch. Also ich kümmere mich vornehmlich ums Klima. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn ich an manchen Tagen auch mal einen Post zur Biodiversität machen würde oder zu weiß ich nicht was. Und da habe ich aktuell nicht die Energie und Zeit, mich so reinzufuchsen, dass ich dazu was seriös sagen könnte. Aber könnte gut sein, dass das eigentlich sinnvoller wäre. Deswegen, also ich bin ja auch Opfer dieses Monokausalismus-Dings. Aber ja, das ist ein bisschen traurig, aber gleichzeitig muss ich sagen, es passiert natürlich mehr. Also vor 5 Jahren, als wir riesige Fridays for Future-Demos hatten, stimmt, das war cool. Das hat sich toll angefühlt, auf der Demo mit zu sein, weil man wusste, okay, man ist nicht alleine. Man ist hier mit Zehntausenden oder manchmal sogar Hunderttausenden Leuten. Da waren aber, wenn man sich dann angeguckt hat, wie die Ausbauzahlen der Erneuerbaren in Deutschland aussahen, das war ziemlich frustrierend zu der Zeit. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt ist das Thema ja in der Öffentlichkeit so ein bisschen verschwunden, aber dafür passiert im Hintergrund wirklich, wirklich viel. Und daran ziehe ich mich immer so ein bisschen hoch.
Finde ich total wesentlich, was du gerade gesagt hast. In deinem Buch Energiewende ist auch großes Thema, kommt in einigen der, wie viele Argumente widerlegst du? 25, richtig? Sowas?
Ja, genau, wie ein Bingo-Feld dachte ich, machen wir 25. Meine Lektorin hat das gewollt. Eigentlich waren es
So.
22, aber sie hat gemeint, Jan, wir können das so nicht veröffentlichen. Du musst da 25 draus
Sehr
machen.
schön. So tief
Und
war ich
dann,
nicht mehr in
ja.
in der Spielidee. Ich glaube, als Kind habe ich es mal gespielt, aber ich fand es auch richtig gut. Weiß gar
Ja,
nicht mehr, wo
ja.
das war. Weil man spielt es als Kind und klischeehaft im Seniorenheim.
Ja,
Aber
genau.
gut. Zurück zur Energiewende. Mir haben die Kapitel gut gefallen, die du da im Buch hast. Vielleicht wollen wir mal kurz durch ein, zwei, drei durchrauschen. Ich gebe
Ja,
dir mal
gern.
das Bullshit-Argument vor und du entgegnest. Ich werfe dir jetzt mal entgegen, die deutsche Energiewende ist doch gescheitert. Wir brauchen weiterhin Kohle und Atomstrom.
Ah ja, das ist ganz furchtbar. Also ich könnte natürlich jetzt einfach den Endtext, also die Kapitelzusammenfassung
Würde
vorlesen, die ich
niemand
selber geschrieben
merken.
habe. Würde niemand
Ja.
merken, aber wäre natürlich auch lang. Also die Leute, die das Buch schreiben, würden sagen, oh, wie langweilig. Jetzt mal liest er einfach
Hast
seinem
recht.
eigenen Buch vor. Aber tatsächlich, es ist wahnsinnig ärgerlich, wie oft man das liest und wie viele Menschen davon überzeugt werden, dass das gescheitert ist. Also ganz grundsätzlich, was mich damit am meisten stört, ist, dass da ein das ist im Prinzip ein Projektzustand. Also Energiewende ist ein Projekt. Das Gute daran ist, dass Projekte grundsätzlich eine wichtige Eigenschaft haben. Sie haben ein Ende. Es ist, weil viele Leute ja denken, Energiewende ist jetzt so ein Thema für die nächsten 200 Jahre und wir müssen uns in 150 Jahren müssen wir uns noch darüber streiten, wo ein Windkraftrad hinkommt oder sowas. Kann ich beruhigen, müssen wir nicht. wir sind an einer Etappe gerade und jetzt die letzten 10 Jahre hätten schneller gehen können, ja. Aber deswegen ein Projekt für gescheitert erklären, ist natürlich vollkommener Mumpitz. Das ist so, als wenn ich, keine Ahnung, irgendwo eine Autobahnbrücke baue und habe die Hälfte des Tals überbrückt und dann sagt jemand, ja, da können aktuell 0 Autos drüber fahren, die funktioniert überhaupt nicht, die Brücke. Das ganze Projekt Brückenbau ist komplett gescheitert. Und da würden natürlich Leute aus der Lokalpresse sagen, was ist denn das für ein Hirni? Das ist ja der größte Blödsinn überhaupt. Aber bei Energiewende ist es genau so. Wir haben da aktuell sehr gute Zubauzahlen. Ja, also bei Windkraft noch keine Zubau, aber die Genehmigungen gehen wieder stark nach oben. Also aktuell sind wir in einer großen Beschleunigungsphase dieses Projekts. Und da davon zu reden, dass da irgendwas gescheitert ist, entbehrt einfach jeder Grundlage. Wir sind da auf einem deutlich besseren Weg als noch vor 5 Jahren. Und ja, deswegen ist sie überhaupt nicht gescheitert. Sie ist einfach nur noch nicht fertig. Übrigens, nicht nur bei uns, auch in allen anderen Ländern ist die Energiewende noch nicht fertig. Auch im sehr gerne genutzten Vorzeigeland Frankreich ist noch keine Energiewende fertig. Die haben einen sehr guten Strommix, weil die kaum Kohle im Mix haben, weil sie halt sehr viel Atomkraft haben. Aber die Autos in Frankreich fahren auch noch zu sehr großen Anteilen mit fossilen Brennstoffen. Die Heizungen, also die Heizungen, die eben keine Stromheizungen sind, werden mit fossilen Kraftstoffen benutzt. Und die ganze Industrie benutzt natürlich auch Erdgas und Kohle und Erdöl. Also wenn man sich den gesamten Energiehaushalt von Frankreich anguckt, haben auch die noch leider einen weiten Weg vor sich.
Und trotz allem, was du gerade dargelegt hast, heißt es trotzdem ganz gerne, Deutschland ist Geisterfahrer, was wir hier machen, macht doch kein Land auf der ganzen Welt.
Ja, das ist witzig. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich auf Twitter manchmal doch noch beantworte, wenn ich das irgendwo sehe, weil ich dann mal sage, okay, welches Land weltweit baut denn gerade keine Erneuerbaren aus? Denn Das machen einfach alle Länder gerade. Gut, also ich glaube, wenn man jetzt Russland sich die Ausbauzahlen anguckt, dann sind die ein bisschen traurig und die in Japan könnten ein bisschen höher sein, weil das historisch ein bisschen was anderes ist. Aber ansonsten, also gerade in der westlichen Welt, haben wir riesen Zubauzahlen. Da sind wir als Deutschland total im Trend. Wir können sogar sagen, wir sind doppelt im Trend, weil wir den ganzen Trend mit angestoßen haben, weil wir da Anfang der 2000er richtig Kohle reingesteckt haben, wodurch die Technologie auch günstig wurde. Und im Prinzip haben wir einen globalen Trend mit begründet. Bezogen ist es natürlich eigentlich immer auf die Atomkraft, aus der wir ausgestiegen sind. Das kann man gerne kritisieren, ob das so schlau gewesen ist in der Form. Aber das macht uns vielleicht in diesem einen Punkt zu einer Ausnahme, aber auch nur, was den Prozess angeht. Also es gibt ja ganz viele andere Länder, die auch keine Atomkraftwerke haben. Also auch selbst unsere direkten Nachbarn, wird ja auch behauptet, alle um uns rum, die bauen alle Atomkraftwerke. Das ist Quatsch. Also in der ganzen EU sind aktuell, ich glaube, 2 Atomkraftwerke im Bau. Und ich weiß, in Polen sind noch ein paar geplant aktuell, aber da warten wir mal, bis der Spatenstich erfolgt ist. Und auch um uns rum. In Österreich steht keins. In Dänemark steht keins, in Luxemburg steht keins, also es gibt eine ganze Menge Länder, in denen stehen halt keine und es wird auch nicht geplant, welche zu bauen. Das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie falsch oder richtig ist, aber dieses Argument, wir seien der Geisterfahrer und seien irgendwie eins der wenigen Länder, die das ganz anders machen, da kann ich auch mal, am liebsten nehme ich als Gegenbeispiel aktuell Australien und Kalifornien. Australien hat eine ziemlich ähnliche Voraussetzungen irgendwie, weil die auch keine Atomkraft gebaut haben und da lohnt sich's auch nicht, welche zu bauen. Sagen auch Leute, die selber keine großen Atomkraftgegner sind. Die sagen, das macht in Australien einfach keinen Sinn. Da werden wir einfach hauptsächlich Wind, Sonne und Batteriespeicher benutzen, weil die ja mega viel Sonneneinstrahlung haben. Und Kalifornien ist auch mega spannend. Die haben nur noch, ich glaube, einen Atomreaktor und aktuell haben die gegen Feierabend mehr Strom aus Batterien in ihrem Netz als aus den Kernreaktoren. Und ja, das sind natürlich beides riesige Volkswirtschaften und die sind ziemlich gleich auf.
Werbung. Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und hinterfragen ihren Konsum. Wie kann ich Plastik reduzieren? Unter welchen Bedingungen wurde meine Kleidung hergestellt? Aber habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, ob eure Finanzen nachhaltig sind? Wenn ihr möchtet, dass auch euer Geld etwas Gutes bewirkt, dann seid ihr bei Oikokredit genau richtig. Die Genossenschaft Oikokredit finanziert mit dem Geld ihrer AnlegerInnen sozial ausgerichtete Unternehmen im globalen Süden. Zum Beispiel landwirtschaftliche Betriebe, Mikrofinanzinstitute oder Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Wie ihr aus eurem Geld gutes Geld machen könnt, das erfahrt ihr auf gutesgeld.de. Werbung Ende.
Ja, wenn man dir so zuhört, man wundert sich, warum ist es eigentlich so einfach oder warum wird so viel dieser Unsinnsargumente Warum finden so viele dieser Unsinnsargumente statt, sei es auf Social Media, sei es aber auch in Medien, auch in den Leitmedien? Eine Antwort, die ich mal darauf geben würde, aus dem Bauch heraus, ist klar, das Thema ist hochpolitisch, Energiepolitik ist auf der großen politischen Agenda. Bei den allermeisten zu Hause spielt das Thema vor allen Dingen in Sachen, wie viel kostet mich mein Strom? Wie habe ich meinen Satz angefangen? Ich beende ihn jetzt mal mit die Rolle und bin mir nicht mehr sicher, ob er richtig geändert hat. Oder was würdest du sagen? Warum passiert? Ich nehme es beim Thema Energie besonders häufig wahr.
Ja, ich auch. Ich glaube, es ist auch ein Faktor, ist glaube ich auch, dass Leute einfach weitererzählen, was sie irgendwo gehört haben, so wie man das immer schon gemacht hat. Keine Ahnung. Der Kumpel in der Schule hat erzählt, dass im Nachbardorf eine Kuh mit 5 Köpfen geboren wurde, und bevor irgendwann sagt, das ist doch Quatsch, haben 5 Leute das weitererzählt irgendwie. Und ja, so sind auch Menschen im Journalismus natürlich zu einem Stück weit. Also manche lesen das irgendwo, und wenn eine kritische Masse an Leuten erreicht ist, die das alle sagen, dann wirkt das auf uns Menschen psychologisch sehr stark, und dann sagen wir, ah ja, okay, das scheint zu stimmen. Wenn so viele Leute das sagen, dann muss da was dran sein. Ich weiß, dass das komisch klingt, wenn ich das so sage, aber wir unterliegen alle diesem Fehlschluss. Wenn man 2 Leute in volles Kino setzt und alle anderen sind SchauspielerInnen, und dann auf einen Moment hin gehen alle anderen raus, bis auf diese 2, obwohl nichts zu erkennen ist, warum man rausgeht, dann gehen die beiden anderen auch irgendwann raus, weil wir Menschen Herdentiere sind, weil sich das evolutionär irgendwie so, hat offensichtlich gut funktioniert. Und natürlich sind da auch Leute im Hintergrund, die viel Geld und Zeit da reinstecken und eine Menge Geld damit verdienen, nochmal die nächsten 10 Jahre all ihre schönen Maschinchen und Fabriken so zu benutzen, wie sie mal gebaut haben, und wollen nochmal ein bisschen Gewinn daraus holen, weil ansonsten ihre Investition nicht klug gewesen wäre. Aber da können wir als Gesellschaft jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Ich weiß, das ist ziemlich doof gelaufen. Vor 10 Jahren haben alle gesagt, ja, baut mal alle, macht, ihr habt ganz viel russisches Erdgas, das ist schön billig, baut schön eure ganzen Fabriken darauf auf, und jetzt gibt's das nicht mehr. War eine harte Lektion, ich weiß das, aber das bringt uns auch nichts, daran festhalten zu wollen. Da müssen wir jetzt irgendwie durch.
Übrigens, die Kinoszene, die du gerade eben beschrieben hast, alle Leute stehen auf, bis auf 2, genau, die hat Simon Gose-Johann mal in Comedy Street durchexerziert. Das fand ich sehr witzig.
Witzig, genau die Szene habe ich gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist das gestaged? Und dann habe ich nachgelesen. Und es gibt solche Versuche natürlich auch auf wissenschaftlicher Basis, dass du einen Raum voller Leute nimmst und schreibst auf ein Blatt Papier irgendwas ganz Eindeutiges. Wie viele Kreise sieht man hier? Und man sieht eindeutig 5 Kreise. Und ab einer Menge von Leuten, die alle sagen, nein, das sind aber 6 Kreise, sagen auch die beiden Nicht-Eingeweihten, ich glaube, es sind 6 Kreise. Und also das ist menschliche Psyche, da könnte man eigentlich auch ein Buch drüber schreiben.
Ja, ich muss auch sagen, dieses Format Comedy Street hatte damals teils auch so ein Fremdschämen-Momente, aber also ich glaube, ich habe damals noch studiert, ich habe unter anderem Soziologie studiert, und da gibt es ja auch eine Richtung, Ethnomethodologie heißt die, wo es genau darum geht, so die versteckten Regeln des Alltags herauszufinden, indem man sie bricht, und das macht er ja in der Sendung noch und nöcher. Da liegt quasi wissenschaftlich erklärt der Reiz der Sendung. Ja.
Jetzt sind ich finde es sehr schön, dass wir uns einen Klima-Podcast über Simon Gose-Johanns
genau dazu soll dieser Podcast da sein. Wir können ja nicht immer nur, über das Eigentliche sprechen. Nee, wirklich.
Ich zeige ihn auf jeden Fall, wenn wir es veröffentlichen.
Das ist doch gut. Wir kamen von der Energiewende. Lass uns doch auch nochmal über E-Autos sprechen.
Ja, gerne. E-Autos.
Brumm. Das Argument, das ich derzeit in deiner Sprache wieder das Bullshit-Argument, das ich derzeit am häufigsten höre, ist, was ist denn mit dem Lithium? Wie lautet deine Entgegnung?
Ja. Hörst du das wirklich auf, oder hast du es jetzt genommen, weil es
Nein, das höre ich tatsächlich öfter. Ich saß, ich saß neulich als Beifahrer in einem Auto und habe das, dann fuhr vor uns ein E-Auto, und genau das kam.
Ja.
Dann hatte ich dein Buch nicht dabei und hatte keine Ahnung, wie ich entgegnen sollte. Also, Mensch.
Das war der erste Fehler. Nie aus dem Haus gehen ohne Klima-Bullshit-Bingo in der Tasche. Das ist immer eine Investition wert. Ist es für mich auch immer noch, obwohl ich da jetzt zwei Bücher schon drüber geschrieben habe, faszinierend, wie lange sich das hält. In E-Autos ist Lithium drin. Das stimmt, das ist ein Leichtmetall. Und es gibt nichts an diesem Metall, was in irgendeiner Skala viel krasser wäre als bei anderen Metallen. Ich weiß, es gibt diese Bilder aus der Atacama-Wüste, was es in diese Verdunstungsbecken gibt. Und da gibt es einen Zusammenhang zwischen Lithiumabbau und der Grundwasserentnahme, die man auch gerne kritisch sehen kann. Ich kann alle ermutigen, eine Petition bei der chilenischen Regierung zu unterschreiben, dass die sich mal ihrer Verantwortung bewusst werden. Denn auch das ist natürlich eine Frage von Gesetzen und Regelungen und nicht davon, was ich hier für ein Auto fahre. Der Witz an der Sache ist, Lithium ist, wenn man sich anguckt, was wir global für Metalle verbrauchen, ein absoluter Witz. Es ist eine homöopathische Menge. Ich habe im Buch extra so eine Grafik da rein gemacht, um zu zeigen, welche Metalle wir pro Jahr aus der Erde rausholen. Und da ist Lithium ein winziger, kleiner Krümel drin. Und bevor jetzt alle sagen, ja, das ist Whataboutism, es ist insofern wichtig zu wissen, dass die anderen Metalle sowohl in der Masse das größere Problem sind, als auch in der Abbaumethode. Ich benutze eigentlich mal gerne als Beispiel Aluminium, weil das auf Platz 2 liegt und teilweise hochproblematisch abgebaut wird. In Westafrika, menschenrechtstechnisch und umwelttechnisch eine riesige Katastrophe, macht sich niemand Gedanken drum. Und der zweite Witz ist, dass das Metall ist, was am meisten in der Traktionsbatterie von E-Autos verbaut ist. Also in so einem ID3 sind, glaube ich, irgendwie 300 Kilo Aluminium drin und 12 Kilo Lithium oder irgendwie sowas. Ich bin nicht ganz sicher mit den 300, aber es ist auf jeden Fall eine deutlich größere Menge Aluminium drin. Und der Grund, warum wir jetzt nicht jeden Tag Artikel lesen, in dem E-Auto ist aber Aluminium drin, ist natürlich, dass wir in allen anderen Produkten auch Aluminium haben. In unseren Handys, unseren Notebooks, in den anderen Autos, also bevor überhaupt das erste E-Auto auf der Straße fuhr, haben wir in Deutschland bereits riesige Mengen Aluminium importiert für unsere Automobilbranche. Ja, in Spülmaschinen ist Aluminium eben überall und ja, das ist natürlich keine gute Message. Da klickt natürlich niemand auf den Artikel, wenn da stehen würde, hier kommt Aluminium her, ist richtig schlimm und wir sind alle schuld dran. Ja, das ist kein guter Aufreger. Aber der Artikel hier in den E-Autos von den grünen Spinnern, da ist Lithium drin und das ist ganz böse und deswegen sind die böse. Das klickt sich gut, das guckt man sich an, das kann man in den WhatsApp-Familien-Gruppenchat reinkopieren und sich gut fühlen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das sich so wahnsinnig lange hält. Auch bei Leuten, die komplett vernünftig sind und die ich überhaupt nicht im Verdacht habe, irgendwie sich an Bashing zu beteiligen.
Ja, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, über die Vermutung, wie sich dann die Bullshit-Argumente in die scheinbar richtigen verwandeln, letztlich durch den häufigen Gebrauch. Du kommst ja quasi von der Debatte um den Fleischkonsum, um Veganismus, Vegetarismus. Bist du aktuell noch aktiv? Kann man das so sagen?
Meinst du mit Artikeln und Aufklärungsarbeit?
Oder ja, sowas, ja.
Im Prinzip ja, ich warte immer drauf, ich gucke, also wenn ich irgendwo einen Artikel sehe, den es zu die Banken würdig ist, dann messe ich immer an Dingen wie was für eine Reichweite hat der, ist das ein Thema, was viele Leute in die Irre führt und da gibt es eigentlich aktuell glücklicherweise wenig zu Veganismus. Ja. Deswegen manchmal freue ich mich sogar, wenn es irgendwie sowas gibt, damit ich auch mal wieder was dazu schreiben kann, damit ich das Thema nicht komplett aus den Augen verliere. Und witzigerweise dachte ich das, als ich den Spiegelartikel über mein Buch gelesen habe. Der fängt nämlich an mit, sind Veggie-Burger Chemiebomben oder irgendwie sowas. Und ich lese die Überschrift und denke so, oh nein, wirklich, das gibt's doch nicht. Und mach den auf. Und dann habe ich erst gemerkt, ach nee, da geht's um mein Buch. Okay, cool. Doch kein Debunking-Artikel wert, aber ich würde auf jeden Fall auch gern wieder einen schreiben. Es hat nur auch sich eingestellt, dass da auch auf der Bullshit-Seite unglaublich viel Wiederholung noch zu sehen ist. Also ja. Die meisten, die ich in die Timeline bekomme, sind Wiederholungen von der FAZ, warum man angeblich keine Hafermilch trinken sollte.
Den
kriegt man andauernd ausgespielt, weil die glaube ich, da 1000 Euro Werbung reinstecken und ihrem Publikum gerne erklären, warum Hafermilch angeblich schädlich ist, was aus dem Artikel ja gar nicht hervorgeht. Vom Fokus gibt es diese alten, uralten, aufgewärmten Geschichten, wie eine Frau in Berlin eine Woche lang versucht, vegan zu leben und am Ende ist sie ganz traurig, weil sie, ich weiß gar nicht genau, weil sie sich nur von Erbsen ernährt oder irgendwie sowas.
Ja.
Und da gibt es noch eine Geschichte von einer, ja, ärgerlich. Und in der Süddeutschen gibt es eine Geschichte von einer Frau, die Freundin zum Abendessen einlädt und eine von denen ist Veganerin und die andere ist laktoseintolerant und dann ärgert sie sich. Und überlegt, ob sie rein aus Protest der einen irgendwas mit Milch kocht, damit sie auf dem Klo sitzen muss. Und du merkst schon, also da ist die Absurditätsgrenze schon wirklich sehr hoch. Es ist, man merkt schon so, ja, es werden halt oft dieselben Sachen wiederholt. Wir sind so ein bisschen von der Ebene weg und das sieht man auch, also wenn man in den Supermarkt geht und geht am Regal der veganen Ersatzprodukte vorbei. Also das ist bei meinem Edeka mittlerweile größer als das Süßigkeitenregal. Und das zeigt schon, ich glaube, da hat ein großer Shift bereits stattgefunden.
Ist der Artikel zur Hafermilch von der FAZ, den du angesprochen hast, ist das jener, der letztlich, ich glaube auch schon in der Überschrift damit aufmacht, man solle Hafermilch nicht trinken, wo letztlich dann das Argument schief ist. Naja, ehrlicherweise trinkt kein Mensch Hafermilch. Und klar, über den Zuckerspiegel lässt sich dann streiten. Aber wenn du dein Müsli am Morgen mit ein bisschen Hafermilch drüber kippst, dann ist das so auch in Ordnung. Und natürlich lässt sich auch weiter drüber streiten, ob, wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, du eventuell Vitamin B12 und andere anders supplementieren müsstest. Vielleicht wäre eine Hafermilch eben, diese Vitamine zugesetzt sind, die bessere Wahl. Aber das war es dann auch schon mit den seriösen Argumenten. Ja.
Ja, so ähnlich. Also die Überschrift ist wirklich extrem, die heißt wirklich, darum sollten Sie keine Hafermilch trinken.
Ja, genau.
Punkt. Und in dem Artikel geht es darum, dass irgendeine Forscherin, das auch wieder ist ein bisschen dubios, die hat angeblich rausgefunden, wenn man um die und die Uhrzeit so und so viel Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann kriegt man einen Glukosespike.
Und das auch sind da diese ist Spitzen. Sehr umstritten,
genau. Aber auch da ist umstritten, wie schlimm ist das überhaupt für einen gesunden Menschen? Sollte man darauf reagieren? Und das bedeutet natürlich auch, man kann so einen Glukosespike auch bekommen, wenn man irgendwas ganz anderes zu sich nimmt, keine Hafermilch. Und es bedeutet auch nicht, dass man den ganzen Tag über keine Hafermilch trinken kann, um einen Glukosespike zu bekommen. Man kann auch, ja, keine Ahnung, also kommt auch auf die Menge an. Also da ist die Überschrift wirklich eine absolute Beleidigung an alle Menschen, die irgendwas seriös mit Journalismus machen. Wirklich, also kann ich nicht anders sagen. Das ist absolut desaströs.
Ja, so ist das manchmal mit den Überschriften. Apropos Überschrift, ich habe mich in deinem Buch wirklich über eine Stelle amüsiert, in der du wiedergibst, dein erstes Buch hieß ja Weltuntergang fällt aus und du beschreibst, dass es teils Lesungen geben sollte oder gab, wo dann der Buchtitel irgendwie schwierig platziert auf einem, weiß ich nicht, Aufstellerplakat zu lesen war, wo die Leute dann meinten, Weltuntergang fällt aus, also die Lesung fällt aus. War das wirklich so?
Ja, das war wirklich so. Und zwar nicht nur einmal. Es gab mehrere Fälle, das liegt auch am Design des Buches. Das ist ja so ein bisschen aufgemacht in deutsche Bahnoptik. Das soll so aussehen wie, der Weltuntergang fällt aus, so wie der Zug nach Hamburg ausfällt oder sowas. Deswegen ist Weltuntergang in einer Farbe und fällt aus in einer anderen.
Ja.
Und dann war da eine Lesung, ein Plakat, dann steht da Lesung mit Jan Hegenberg, bla bla bla. Dann ist Weltuntergang so in weiß hinten und fällt aus in rot vorne. Und wenn man da dann nur kurz drauf geht, kann man denken, okay, die Lesung fällt aus. Ja, und ich möchte mich für alle Leute, die das jetzt hören und wirklich mal in der Situation waren, ich möchte mich entschuldigen. wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir das mit der Farbgebung anders gemacht, aber tatsächlich gab es dieses Missverständnis und auch ganz schlecht für mein Ego. Wer weiß, wie viele Leute zu meinen Lesungen mehr gekommen wären, wenn die nicht alle zu Hause gesessen hätten, mit dem Trugschluss, dass es die Lesung gar nicht gibt.
Und womöglich waren die Leute, die da waren, haben dich für den Propheten des Weltuntergangs gehalten, wenn sie den Titel getrennt haben im Kopf. Ne?
Das kann auch gut sein. deswegen waren die auch so enttäuscht am Ende, haben gesagt, das ging ja gar nicht um den Weltuntergang. Jetzt bin ich extra hier hingekommen mit meinen ganzen Prepper-Ausrüstungen und habe den ganzen Keller voll mit Trinkwasser und Fertig-Tütensuppen.
Ja.
Deswegen war ich nicht da.
Ich hoffe, unsere Hörerschaft bekommt mit, ja, wie ich einleitend gesagt habe, du gehst das Thema mit viel Humor an. So macht's natürlicherweise am meisten Spaß. Ich hätte noch eine letzte Frage an dich, Jan, und zwar folgende. Ein Bullshit-Argument, das du widerlegst, heißt auch, persönlicher Klimaschutz bringt nichts oder so ähnlich. Und letztlich ist das ja auch so ein bisschen mit die Intention dieser Podcast-Serie gewesen, weil ich sage oder auch immer wieder vermehrt mitbekomme, ach, so viele Menschen, die sich eigentlich für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz einsetzen, sind weniger motiviert als noch vor einigen Jahren. Das hat unterschiedliche Gründe. Das sind teils die Krisen, die wir angesprochen haben, teils auch ein bisschen eine, ich würde mal sagen, Veränderung der Debatte, wo sehr häufig auch Argumente kamen, naja, wenn wir was ändern, dann sind das die Strukturen und das sind politische Entscheidungen, das sind Gesetze und dazu, naja, was bringt es denn schon, wenn ich als kleiner Mensch da versuche in meinem Alltag irgendwelche Dinge umzumünzen oder mich zu engagieren oder irgendwas. Wie lautet denn dein Gegenargument?
Das ist echt ein mega wichtiges Thema. Und ich wollte dazu auch nochmal eine Videoreihe machen, weil das so viele Menschen falsch verstehen und das dann dazu führt, dass die frustriert sind und irgendwann so ein bisschen aussteigen, gedanklich, was ich auch verstehen kann. Der Punkt ist, ich glaube, viele Menschen haben, als diese Debatte anfing, gedacht, okay, Klima, habe ich verstanden, muss ich was ändern? Ändere ich jetzt was? Und sind davon ausgegangen, dass sie Teil einer so großen Bewegung sind, die jetzt was ändert, dass man das dann schon irgendwo ablesen kann und das im Prinzip auch ausreicht, um diese Krise zu beenden. Und da muss ich jetzt ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das reicht leider nicht. Ich sage leider, weil das wäre natürlich irgendwie schön, wenn das die Lösung so naheliegen würde. Ich zeichne meinen Vorträgen immer ganz gerne, wie mein persönlicher CO2-Fußabdruck aussieht, nach Berechnung des Umweltbundesamtes. Und die ändern das ab und zu. Aktuell liege ich bei 5 Tonnen CO2 im Jahr. Als vegan lebender, nicht fliegender Mensch mit zwar einer großen Wohnung, aber auch vielen Kindern darin. Deswegen also pro Person ist es wenig Wohnfläche. Ich habe kein Auto, Secondhand-Klamotten und so weiter und so fort. Also ich mache schon recht viel, würde ich mal sagen. Und trotzdem bin ich bei nur in Anführungszeichen 5 Tonnen CO2. Das ist natürlich deutlich weniger als durchschnittsdeutscher Abdruck mit 10 Tonnen, aber es ist auch weit über dem, was wir bräuchten, um die Krise damit zu lösen. Denn ich glaube, wir haben ein Restbudget von 0, von einem halben bis eine Tonne pro Person, pro Jahr, um im 1,5-Grad-Ziel drin zu bleiben. Und das frustriert viele Menschen nachhaltig, weil sie denken, dann ist es unmöglich, das zu schaffen. Weil auch durch verschiedene falsche Kommunikation so ein bisschen das eigentlich als die Lösung präsentiert wurde. Wir müssen einfach jetzt alle ganz viel verzichten und dann lösen wir das irgendwie schon. Und das ist doppelt schlecht, weil erstens funktioniert es noch nicht und zweitens frustriert das viele Menschen dann auch irgendwann, weil sie merken, okay, das bringt ja gar nichts. Und das ist aber auch nicht richtig, denn der Punkt ist natürlich, wir kommen von diesen 5 Tonnen, komme auch ich nur runter, wenn wir gleichzeitig das System umbauen. Und ich weiß, Systemumbau ist auch gerne eine benutzte Floskel von Leuten, die eigentlich gar nichts machen wollen, aber wir bauen das System halt gerade um, ne? Also wir sind dieses Jahr bislang bei, ich glaube, 65% erneuerbarem Strom im Strommix. Und wir waren vor 5 Jahren unter 50. Also das sind Riesenschritte, in denen wir uns da gerade bewegen. Und global ist es noch ein bisschen krasser. Die meisten Thinktanks, die sich damit beschäftigen, gehen davon aus, dass wir 2024 erstmals die Emissionen senken, also die energiebedingten. Obwohl viele Volkswirtschaften immer noch wachsen, werden wir wahrscheinlich ein bisschen weniger Emissionen haben als letztes Jahr. Also zum ersten Mal seit Corona zumindest. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir müssen das System umbauen und das tun wir auch bereits. Und wenn wir uns jetzt persönlich auch noch ein bisschen am Riemen reißen und sagen, okay, die nächsten 10 Jahre muss ich nicht jedes Jahr 5-mal irgendwo hinfliegen, dann gewinnen wir Zeit für diesen Systemumbau. Wenn wir alle weiter so machen wie bislang, dann haben wir weniger Zeit dafür und dann werden wir bei einer höheren Gradzahl rauskommen. Und deswegen sage ich, es macht total Sinn, sich jetzt mal zu überlegen, ob man sich jetzt ein bisschen zurücknehmen kann. Aber mit der wunderbaren Perspektive, dass das eben nicht ewig so bleiben muss. Dass wir uns in 20 Jahren nicht darüber streiten müssen, wer wann wie lange warm duscht, weil das Warmwasser sowieso erneuerbar erwärmt wird. Wir müssen uns nicht darüber streiten, ob wir unserer Oma ein Klavier mit dem Auto aufs Dorf fahren, weil das Auto emissionsfrei fährt. Wir müssen uns nicht darüber streiten, ja, keine Ahnung, all diese kleinen Dinge, die aktuell auf uns als KonsumentInnen abgewälzt werden, wo wir am Regal stehen, denken, Sollte ich diesen Apfel jetzt kaufen? Moment, der kommt aus Neuseeland mit dem Schiff, das ist blöd. Aber der aus dem deutschen Kühlhaus ist auch nicht gut, weil das Kühlhaus teilweise mit fossilem Strom betrieben wird. Und aus diesem Ärger werden die dann ausgebrochen sein und haben die Freiheit, den Apfel zu kaufen, ja, der am besten schmeckt, weil das System dahinter eben weg von fossilen Brennstoffen gebaut worden ist. Und deswegen sagen, das ist beides wichtig. Individuell ein bisschen gucken, ob man es reduzieren kann, aber mit der Perspektive, dass wir damit eine Welt erschaffen, in der es eben komplett egal ist, wer sich wie verhält. Also ich weiß, nicht bei allen Sachen, also man kann jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, 10 Fast-Fashion-T-Shirts kaufen, das geht in keiner Welt aktuell
nachhaltig. Du propagierst nicht das falsche Leben im Richtigen quasi.
Genau. Ich kenne auch keine Maßnahme, wie man es schafft, dass alle Menschen 100 Kilo Fleisch im Jahr essen können und das irgendwie mit planetaren Grenzen vereinbar ist. Aber die meisten Dinge, die wir brauchen für ein glückliches Leben, ein Dach über dem Kopf, Bildung, Medizin, soziale Interaktion, Mobilität, das sind alles Dinge, die wir in einer 100% fossilfreien Welt auch genießen können. Und ich glaube, dass es manchmal auch so eine positive Botschaft braucht, um den Menschen zu sagen, hier, darauf arbeiten wir hin. Das ist das große Ziel und das ist eigentlich was, da müsste man einen riesen Konsens gesellschaftlich haben. Ein paar Nazispinner vielleicht ausgenommen, aber selbst die erzkonservative Landwirtin in Oberbayern würde da eigentlich zustimmen, wenn man sie ganz ehrlich fragen würde.
Das wäre doch ein schönes Schlusswort. Jan, ich danke dir fürs Gespräch, hat mir riesig Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Mach's gut.
Ciao.
Der Utopia-Podcast.